Audiobeweis. Der Dritte Liga-Podcast.
Aus aktuellem Anlass möchte ich zu Beginn einen Mann ehren, der als Spieler mit Werder Bremen Meister und Pokalsieger wurde. Er war Trainer unter anderem von Fortuna Düsseldorf, St. Pauli und der dänischen Nationalmannschaft. Und jetzt hat er im zarten Alter von 80 Jahren offenbar einen Impfstoff gegen Corona erfunden. Sepp Piontek. Das nur als kleines Vorwort zur frischen Ausgabe Audiobeweis, powered by Sport 1. Es ist Folge Nummer 45 und mit dabei wieder der Sechsfache aus Köln-Klettenberg, Thomas Wagner.
Oh, der Sechsfache.
Das müssen wir aber nächstes Mal aufklären.
Hallo, schönen guten Tag.
Kultkommentator Markus Höhner, dann der Statistik-Stochastiker Yannick Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer. Liebe Freunde, ganz wichtig, wir haben unseren Geburtstag verpennt. Am 5.11.2019 gab es die erste Folge vom Audiobeweis und wir haben einfach nicht dran gedacht.
Boah.
Letzte Woche.
Ich habe mich aber instinktiv betrunken an dem Tag, also als wenn ich es geahnt hätte.
Ja, dann mal weiter so, ne?
Ja, hängen wir noch ein Jahr dran. Ja,
herzlichen Glückwunsch, Jungs.
Danke.
Übrigens, Tobi, hast du eigentlich gelesen, wo diese Firma BioNTech in Mainz ihren die Adresse hat?
An der Goldgrube.
Zur Goldgrube 12, an der Goldgrube 12, genau. Ja. Das ist kein Witz.
Glückwunsch demjenigen, der Aktien gekauft hat.
Mhm. Also dir.
Nee, ich habe tatsächlich keine. Ich habe heute bei dem tollen Pfizer-Wetter draußen überlegt, aber jetzt ist natürlich zu spät.
Oh, jetzt hast du die auch noch untergebracht, sehr gut.
Dann wollen wir direkt in die Aktualität einsteigen, denn da hat die dritte Liga heute ja auch einen Kracher geboten.
Wieso, ist was passiert?
Ja, es dürfte einen geben, dem ist weniger schmusig zumute. Thorsten Lieberknecht ist beim MSV Duisburg entlassen worden. Das 1:3 gegen Viktoria Köln hat das fast zum Überlaufen gebracht. Duisburg ist jetzt auf einem Abstiegsplatz. Und Sportdirektor Ivo Grilic hat gesagt, wir haben in dieser Saison auch nach 8 Spielen nicht zu Konstanz und Stabilität gefunden. Die Ergebnisse stimmen nicht und eine positive Entwicklung haben wir leider auch nicht erkennen können. Das macht diesen Schritt jetzt notwendig. Die Frage an euch, wie sehr wart ihr überrascht, als ihr es gelesen habt?
Also ich war schon ziemlich überrascht, als ich es gelesen habe, als heute Morgen die Hot-Volley unserer Westgruppe das reingeschrieben hat. Ich habe tatsächlich gedacht, er hätte mehr Kredit. Wenn ich jetzt auf die Fakten schaue, er hat auf einem Abstiegsplatz in der zweiten Liga Duisburg übernommen, hat trotz guter Ansätze die Klasse nicht halten können, hat letztes Jahr unter schwierigsten Bedingungen den Wiederaufbau des Teams geschafft, letztlich aber ist er nicht aufgestiegen und er kann jetzt unter schwierigsten Bedingungen den Absturz des MSV nicht aufhalten, deshalb kann man von den reinen Ergebnissen das vielleicht verstehen. Ich finde dennoch, er hat einen sehr guten Job gemacht und ich finde in dieser Saison, ich habe das vor 2 Wochen gesagt, mache ich mir Sorgen um den MSV, weil einfach die Mannschaft, die da im Moment auf dem Platz steht, weder gut noch fit ist durch die ganzen Umstände. Ich hätte gedacht, dass er mehr Kredit hat. Ich glaube, in Duisburg haben sie aber die blanke Panik mittlerweile, dass sie wirklich absteigen. Von daher kann man es vielleicht auch wieder nachvollziehen. Und für Lieberknecht selber empfinde ich schon eine gewisse Tragik. Vor 3 Jahren einer der am heißesten gehandelten Trainer in Deutschland ist jetzt auf einem Abstiegsplatz in Liga 3 entlassen worden. Das ist auch für ihn ein persönlicher Absturz. Und ich habe ihn oft in meiner Laufbahn, in Anführungszeichen, vom Mikro gehabt. Ich bin immer sehr gut mit ihm ausgekommen. Ich finde, er hat sich auch im Laufe der Jahre entwickelt zu einem sehr angenehmen Gesprächspartner. Alles Gute für ihn, aber ich denke, er wird sicherlich in der zweiten oder dritten Liga auch nochmal unterkommen. Glück auf, wie man im Pott sagt. Auch wenn das Schalke ist.
Ja, ich find's krass. Ich war total überrascht. In Summe muss man ja schon sagen, dass Lieberknecht ein Opfer von Corona geworden ist. Weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, hätte es Corona im März oder April nicht gegeben, ich glaube, Duisburg wäre dennoch hochgegangen. Jetzt, wenn man auf die Zahlen schaut, ist es natürlich verständlich, dass man da reagiert, auch wenn Duisburg wenig Geld hat. Also intern muss die Situation schon sehr dramatisch sein. Was natürlich total gravierend war, jetzt zu Beginn der Saison, war der Stoppelkamp-Ausfall für ihn. Ja, und in Summe traut man es ihm jetzt anscheinend nicht mehr zu. Also ich war, wie gesagt, sehr überrascht heute Morgen.
Ich war auch überrascht, total, habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, aber ich habe es ein paar Minuten sacken lassen und würde mich in ganz vielen Dingen Veggie Statement anschließen. je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr wurde mir klar, dass ich in den letzten Wochen und Monaten wenig Ausstrahlung auch von Trainerseite erlebt habe. Natürlich ist die Situation schwer und sie haben es echt doppelt und dreifach bekommen, beginnend mit Corona, wobei ich dir, Jannik, in der Form widersprechen würde, wir haben das auch oft thematisiert, dass der Absturz des MSV, der hat schon Wochen vor dem Lockdown begonnen. Und da war das genau das gleiche Fahrwasser, was wir seit Wochen haben, ein ausstrahlungsloses Leistungsbild. Und so habe ich es auch gegen Saarbrücken zum Beispiel über weite Strecken erlebt. Dann haben die plötzlich irgendwie 10 starke Minuten, haben dann natürlich auch in dieser Phase neben Verletzten das Pech, dass sie an einen Schiedsrichter geraten, der ein völlig skurriles Rot gibt und damit natürlich auch viel geprägt hat. Aber übrigens auch zu dem Zeitpunkt bei 2-2 eigentlich Köpfe oben. Du kommst aus 0-2 auf 2-2 und eigentlich war es dann Saarbrücken, losgelöst von dem Platzverweis, die bessere Mannschaft waren und aufs 3-2 gespielt haben. Also so alles zusammen passt das für mich schon, dass du jetzt dann, wenn so viele Probleme da sind, du brauchst jemand, der da die Köpfe hochkriegt und das ist er, glaube ich, nicht mehr.
Ja, kommen wir zur Frage, ne?
Genau, dann stellen wir die Frage doch mal. Da möchte ich gerne einen treuen Hörer und Instagram-Follower von uns mit reinholen ins Boot. Simon Lammers hat uns auch angeschrieben bei Instagram. Er ist diehard MSV-Fan und er hat mal so eine Wunschliste geschrieben, wen er denn gerne hätte. Er hat so ein paar Namen mal gedroppt. Ich gehe die mal durch und ihr beurteilt die.
Tobi, eine Frage. Tobi, wenn ich dir die Frage stellen darf, hat er denn was zum Lieberknecht ausgesagt? Würde mich auch mal interessieren, wie das dann in der Fangemeinde beim MSV so ankommt.
Nee, hat er jetzt zu geschwiegen, ob er das gut oder schlecht findet. Aber wenn man so zwischen den Zeilen liest, dann ist schon zu erkennen, dass er schon auch gerne Veränderung hätte. Er nennt als erstes natürlich Michael Schiele, das ist auch der Name, der heute dann irgendwie überall zu lesen war, vielleicht diskutieren wir den gleich. Vorher nennt er noch ein paar andere Namen, Marco Wildersinn, schon mal von gehört? Von Hoffenheim, U23 Trainer,
ich dachte, du musst ihn auch googeln. Ich dachte, das wäre irgendein Spitznamen für Marco Antwerpen.
Oh, jetzt hat 7 Minuten und 30 Sekunden gedauert, bis wir Antwerpen gesagt haben.
Marco Wildersinn.
Uiuiui. Das hört sich irgendwie wie nach Forsthaus Falkenau irgendwie so ein bisschen an.
Dann schreibt er Tim Walter, Peter Hyballa, wären auch alle zu haben. Oh. Und es fallen noch so Namen wie, die sind natürlich nicht realistisch, aber man darf sich ja mal was wünschen. Wir sind ja auch kurz vor Weihnachten. Sandro Schwarz, Markus Weinzierl und Dirk Lottner. Erstens mal zumindest Schwarz und Lottner vergeben. Weinzierl weiß ich, glaube ich, gerade gar nicht. Der ist frei, oder? Aber
du willst den Verein doch weiterbringen. So, da waren wir wieder.
Aber das ist ja unrealistisch, weil Weinzierl sieht sich sicherlich noch als Erst- oder Zweitligatrainer. Ich wage zwar zu bezweifeln, dass er in der ersten Liga nochmal was bekommt, aber zum MSV, glaube ich, geht der jetzt nicht. Peter Hyballa würde ich von abraten, sicher ein sehr charismatischer Typ, mit dem man stundenlang über Fußball reden kann, aber Erfolg im Seniorenbereich habe ich da bislang relativ wenig gesehen, muss ich sagen. Ich finde den Namen Schiele insofern interessant, weil er für mich in 3 Jahren gezeigt hat, wie er unter ganz schwierigen Voraussetzungen in einer gefühlten Mannschaft, die jedes Jahr schwächer wurde, immer mehr rausgeholt hat. Und das scheint ja im Moment beim MSV das Problem zu sein. Schwarz fände ich jetzt auch gar nicht so eine schlechte. Der hat in Duisburg gespielt und der würde mit seinem pragmatischen Ansatz den MSV sicher auch retten können.
Also ich fange mal anders an. Ich schaue erstmal auf die Ist-Situation in Duisburg und was wir in Duisburg haben, ist ja eine Mannschaft, die eine klare Hierarchie hat. Also da gibt es einen Stamm von Stoppelkamp, Vermey, Weinkauf, Sicker. Das Gerüst steht ja von der Mannschaft, anders als es zum Beispiel beim 1. FC Kaiserslautern ist beim Sabene-Start. Jetzt braucht es ja einen Trainer, der mit diesem Spielermaterial arbeiten kann, der jetzt auch keine Wünsche hat, in der Winterpause nochmal einen neuen Spieler zu kaufen oder sowas. Und es braucht einen Trainer, der auch vielleicht alleine arbeiten kann. Heißt, der nicht seinen Co-Trainer mitbringt. Da würden ja zum Beispiel schon mal Antwerpen rausfallen, weil der ja häufig mit, wie heißt der Kollege nochmal? Kurtulus Öztürk, glaube ich. Den bringt er immer mit. Und Alois Schwarz zum Beispiel würde ja auch rausfallen, weil der immer mit Dimi Mutas zusammenarbeitet. Deswegen bleibt ich auch bei Michael Schiele hängen, weil Schiele ja die Situation von vor 3 Jahren kennt in Würzburg. Der hat ja damals auch von Stefan Schmidt, glaube ich, dann übernommen und ist dann in der Saison auch noch Fünfter geworden. Also ich wäre auch definitiv bei Schiele, weil er auch so eine Art Motivator ist und sehr viel von der Presse abfedern kann. Also er kann sich auch vor die Mannschaft stellen und sie sozusagen schützen.
Passt er von der Mentalität dahin oder ist das sekundär?
Ja, ist ja schon sehr, woher kommt er nochmal aus dem Schwaben?
Schwaben, ne? Ja.
Ja, klar. Also das hört man ja wohl, dass er nicht
Schwaben sein kann. Ja, jetzt sind
aus Heidenheim kommt er, oder? Glaube ich.
Ja, zumindest irgendwo von der Ostalb, also da aus der
Nähe. Ja, also ich finde es auch schwierig. Ich habe ganz früh heute auch von einem Fan, der sehr treu ist, der übrigens auch kein Wort zum Thema Lieberknecht genannt hat. Anstandslos einfach übernommen. Ich habe schon das Gefühl, dass man da nicht so ganz uneinverstanden mit ist, mit der Personalie Lieberknecht, weil keine Entwicklung da ist. Es wirkte alles so tot, auch in dem Saarbrücken-Spiel. Oder gestern habe ich es auch geguckt am Fernseher, Strassi hat kommentiert. Das wirkte alles irgendwie nicht lebendig und du brauchst einen Impulsgeber. Emotional stelle ich auch die Frage, ist der Ruf von Marco Antwerpen eigentlich jetzt komplett ramponiert? Er hat in Münster funktioniert. Ich kann ihn mir trotzdem rein theoretisch als einen vorstellen, der in so einem Verein was bewegen könnte. Lustig ist, dass aus den Duisburger Kreisen am Anfang hieß es sei einer, der eine Duisburger Vergangenheit hat. Dann kursierten lustigerweise Namen wie Norbert Meyer und tatsächlich auch Friedhelm Funkel, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich das nochmal antut.
Lottner hat auch eine MSV-Vergangenheit.
Ohne Frage, aber wie du gesagt hast, der ist eben im Amt und ich glaube nicht, dass der in Cottbus jetzt alles wieder hinschmeißt. Ansonsten wäre das eine Option, die sehr gut passen würde, könnte ich mir schon vorstellen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube schon, wenn man Schiele kriegen kann, dann ist es wahrscheinlich, egal wie gut er jetzt von der Mentalität dahin passt, die erste Wahl.
Also, weil du gerade die Frage nach Antwerpen gestellt hast, ganz ehrliche Meinung von mir, also das Ding in Würzburg hat ihm brutal geschadet, also unabhängig mal von der Bilanz, du hast 5 Spiele, du holst einen Punkt, da siehst du aber natürlich auch, wie eng das beieinander liegt. Der, glaube ich, kriegt den Ausgleich gegen Fürth, die jetzt die zweite Liga durchmischen, in der 92. Minute, sonst startest du direkt mit einem Sieg, dann geht das sicher anders los. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie Felix Magath darüber redet, ist natürlich schon, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Im ersten Moment musste ich lachen fast über den Spruch. Er kann jetzt in Ruhe weiterarbeiten, aber eben nur bei einem anderen Verein. Das ist natürlich schon Sarkasmus pur und irgendwie auch guter Wortwitz. Aber das ist natürlich schon brachial, so einem sowas hinterherzuwerfen. Das muss man schon ganz klar sagen. Allerdings habe ich aus Würzburg gehört, dass er tatsächlich sich mit der Mannschaft fast schon komplett überworfen hat, was ich erstaunlich finde in so einer kurzen Zeit. Und wenn wir auf Antwerpen gucken, dann muss man sagen, war eigentlich immer außer in Würzburg sportlicher Erfolg da mit einem Aber. Bei Viktoria Köln Aufstiegsspiele, aber nicht aufgestiegen. Danach ist er relativ überhastet nach Münster. In Münster sportlich solide, aber ich mache den Weg nicht mit, es ist mir zu wenig. In Braunschweig aufgestiegen, aber mit allen im Vorstand überworfen. Puh, also ich schätze ihn ja auch als charismatischen Typen und ich könnte mir vorstellen, dass er was bewegt, aber ich finde, sein Ruf hat schon deutlich gelitten.
Ja, zumal du natürlich völlig recht hast, auch ich habe über Magaths Spruch erstmal geschmunzelt, aber das ist ja richtig rufschädigend, das ist ja richtig böse.
Ja, da stellt sich ja die Frage, warum haben die eigentlich nicht gleich damals Bernhard Trares geholt? Warum dieser Umweg über Antwerpen? Das war doch eh klar, dass es die Beziehung gibt zu Trares. Und so gibt es jetzt wirklich ein richtig großes Opfer, nämlich mit Antwerpen.
Ja, schade eigentlich. Ja, und Magath, du hast natürlich völlig recht. Wir haben ja auch damals darüber gesprochen. Wir sagen es ja jetzt nicht irgendwie im Nachhinein, sondern wir haben ja alle gedacht, das wäre ein Schachzug, der Sinn machen würde. Zumal Trares aus Mannheim klar und frühzeitig frei war und allerbeste Referenzen mitbringt.
Was meinst du denn, Yannick?
Ja, der Ruf der Würzburger Kickers ist ja auch demoliert, ne? Also die Delle am Dalle wird immer größer, was die in den letzten 2 Monaten abgezogen haben sozusagen mit Magath, ist schon krass. Also wie man sich so wandeln kann von dem sympathischen Drittligisten, der alles kurz und klein spielt mit Schiele, hin zu einem ja mittlerweile Chaos-Club auf der Trainerposition. Schon eine krasse Entwicklung.
Die Delle am Dalle, das ist ja sagenhaft. Wenn wir ein Zweitliga-Podcast wären, dann würden wir die Folge jetzt so nennen. Aber das können wir leider nicht machen.
Den Spruch gibt's von Yannick schon ganz, ganz lange. Der hat einiges da im Köcher. Aber Yannick und Tobi, jetzt mal im Ernst, was sagt ihr denn? Ich meine, Markus und ich haben uns jetzt da schon mal geäußert. Wie seht ihr denn die Personalie Antwerpen jetzt?
Also ich glaube, für Duisburg ist es definitiv zu früh, weil ich glaube, dass dass da die Prozesse schon im Hintergrund ja schon lange gelaufen sind. Also du fängst ja jetzt nicht erst heute an, einen Trainer zu suchen und führst Gespräche. Antwerpen ist ja erst seit Montag raus in Würzburg und dementsprechend glaube ich nicht, dass er für den MSV in Frage kommt. Trotzdem ist es natürlich immer ein Kandidat für die dritte Liga.
Ja, und der Trainer scheint da wirklich festzustehen, denn wird er nur noch nicht bekannt gegeben, weil er noch 2 Corona-Tests absolvieren muss. Deswegen ist er auch am kommenden Wochenende noch nicht auf der Bank. Und erst danach, so habe ich es zumindest verstanden. Und wenn noch so ein Name wie Schiele schon durch die Presse geht, dann ist da doch bestimmt noch was dran.
Ich glaube, es ist Pele Wollitz.
Es muss ja auch immer bezahlbar sein. Das ist ja auch das große Problem bei Duisburg. Also wir können das Portemonnaie jetzt nicht ganz weit aufmachen.
Warte mal, ich bin direkt da.
Oh, Veggie ist weg.
Wagner geht weg. Es ist einfach, es ist leid.
Aber ihr wisst, wie es sein wird. Wir werden die Folge hochladen und dann kommt die Meldung, wer es ist. Und wir haben eine Viertelstunde lang umsonst über ganz viele Namen geredet.
Genau, das begleitet uns. Hier
steht ein Krankenwagen gerade bei mir vor der Tür. Deshalb habe ich gerade mal nachgeguckt. Aber er ist nicht für mich.
Ich habe gedacht, jetzt holen sie mich. Jetzt ist es soweit.
Aber ich meine, wenn man sich jetzt die Drittliga-Tabelle anguckt, da wird einem schon ein bisschen mulmig, ne? Duisburg, Lautern, Magdeburg, Meppen auf den letzten 4 Plätzen. Jetzt haben
das große Artensterben
gewonnen. Ja,
hör auf.
Das Artensterben.
Ja. Ja, aber trotzdem, das ist ja das, was wir seit Wochen sagen, bestätigt sich. Ich will den Begriff auch nicht überstrapazieren. Der natürliche Absteiger fehlt. Und dann sind halt so ein paar Mannschaften. Du kommst jetzt nicht einfach als Lautern, Magdeburg oder Duisburg da an und sagst, wir setzen uns mit einer Serie von unten ab. Das wird nicht funktionieren.
Zumal dreisterweise jetzt auch noch Lübeck anfängt zu gewinnen.
Ja, was fällt denen ein?
Ich glaube auch, dass wieder ganz viele Mannschaften komplett die Nerven verlieren werden jetzt. Das ist ja so eng. Ich war ja am Wochenende bei 60 gegen Halle. Vor dem Spiel habe ich gedacht, wenn Halle die beiden Nachholspiele gewinnen würde, dann sind die oben dabei. Jetzt haben die zum zweiten Mal so eine Abfuhr bekommen. Ich glaube, wenn die noch eine dritte kriegen, dann wird es auch schon für Florian Schnorrenberg eng. Also, weil die alle, mein Heskamp ist zwar eigentlich der wartet relativ lange, aber das ist so eine Dynamik in dieser Liga, das ist wirklich Wahnsinn.
Da musste ich schmunzeln schon fast, als ich die Erklärung von Ivo Grilic las. Der erste Satz nach 8 Spielen, keine Konstanz und Stabilität. Da habe ich mir überlegt, wer hat die denn in der dritten Liga? Die hat ja wirklich keiner. Das merken wir ja auch immer, wenn wir denken, so jetzt entwickelt sich hier ein Trend. Wobei der zweite Teil dann doch nachvollziehbarer war, dass man keine Entwicklung gesehen hat. Diese Ausstrahlungslosigkeit, finde ich, die hat eben auch wehgetan.
Naja, Saarbrücken ist schon konstant. Die gewinnen konstant immer in der Nachspielzeit.
Oder verlieren in der Nachspielzeit.
Oder so. Aber lass uns doch erst nochmal einen Schlenker zurückmachen zu dem Spiel, was Thomas gerade schon angesprochen hat. Denn er hat durchaus den Mann des Wochenendes gesehen. Dennis Dressel von den 60ern. 4 Tore gemacht beim 6:1 der Löwen gegen Halle. Und Yannick, wir haben es immer gewusst. Denn Dennis Dressel war letzte Saison schon in unserer glorreichen, langwierigen, großen Audiobeweis-Rubrik im Nachwuchscheck. Den wir, glaube ich, 3-mal gemacht haben.
Ja, zu Recht. Guter Junge. Also, dass der 4 Tore macht in der dritten Liga, ist natürlich krass. Also, ist jetzt nicht der einzige gewesen in der Vergangenheit. Aber ansonsten habe ich den auch irgendwie kennengelernt als echt, echt guten Drittligaspieler. Also vor allem für mich verkörpert der so den Typ moderner Fußballer. Also so ein Box-to-Box-Spieler, der extrem athletisch ist, total dynamisch ist, trotzdem eine gute Technik hat und dazu auch noch total bodenständig. Also ich habe das Interview gesehen mit dir, Veggie, und ihm. Grundsympathischer Junge, und jetzt wird er auch noch von Hermann Hummels beraten, dem Vater von Mats Hummels, und der sagt ja sogar, wenn ich eine Tochter hätte, würde er sogar als Schwiegersohn durchgehen.
Uiuiui, aber der Hummels hat auch gesagt, und da muss man sich jetzt natürlich schon die Frage stellen, ob das schon wieder erste Unruhe gibt, er könne sich Dressel auch durchaus 2 Ligen höher vorstellen, und das geht jetzt gerade als Zitat rund, und das ist natürlich jetzt dann gleich auch wieder so ein bisschen Ballast, also erstmal Kirche im Dorf lassen, ansonsten folge ich dir in allem, Yannick.
Gut zu wissen, dass bei euch, wenn ihr das googelt, der erste Treffer auch die Münchner Abendzeitung ist, denn da findet man den Artikel Titel mit Hermann Hummels.
Ich finde nur, das ist alles richtig, was ihr sagt. Das ist ja so ein Spieler, Trässel, den hast du dann immer am Zettel. Der spielt ja jetzt auch eigentlich schon lange gefühlt, obwohl, weil ist er gerade 22 geworden. Er ist ja eigentlich sogar bei all dem, was du sagst, diese Athletik, er ist ja trotzdem relativ schmächtig eigentlich, eher so ein bisschen schmächtig, schlaksig. Hat ja auch im Interview bei mir gesagt, er war früher Turner, weil dieses 1-0, diese Körperbeherrschung, wie der da quer in der Luft liegt praktisch, das ist ja, das ist schon richtig stark. Ich finde aber, wenn jemand 22 ist und so ein Talent hat, dann ist das für mich zwangsläufig so, dass der mit der Bundesliga in Verbindung kommt. Wir sprechen nicht über einen 18-Jährigen wie Fiete Arp, der 2-3 gute Spiele gemacht hat und dann plötzlich viel zu früh gewechselt ist, sondern er ist 22, der hat bei den Löwen jetzt schon einiges mitgemacht. Das ist für mich zwangsläufig, dass der spätestens in der übernächsten Saison zweite oder erste Liga spielt. Wenn er mit den Löwen aufsteigt, dann glaube ich, würde es ihm gut tun, da zu bleiben. Wenn er nicht aufsteigt, dann bei aller Romantik, ich bin ja großer Löwen-Fan, also in dieser Liga. Ich meine, ich bin HSV-Fan, aber ich habe ein großes Herz für die Löwen. Aber da muss ich jetzt noch nicht mal der böse Prophet sein, um zu sagen, der wird keine 2-3 Jahre in der dritten Liga mehr spielen. Und das kann ich auch nachvollziehen.
Kann ich auch nachvollziehen, nur es zu thematisieren. Du weißt genau, dass solche medialen Themen, die sich dann durch so eine Saison ziehen, die sind dann auf jeden Fall nicht förderlich.
Ich finde es spannend, was jetzt die Vertragslage bei ihm angeht. Also er hat ja Vertrag bis 2021, aber der Verein kann ja anscheinend den Vertrag verlängern um ein Jahr, beziehungsweise laut TZ würde sich der Vertrag bei einer bestimmten Anzahl von Spielen auch verlängern. Und dann ist die Frage, ob man... ob er mit den Löwen, wenn sie denn aufsteigen, in die zweite Liga geht oder wenn sie drin bleiben in der dritten Liga, ob er dann wirklich schon den Schritt macht Richtung Bundesliga.
Aber das hat
also ich würde es ihm auch gönnen.
Das hat aber nur mit Kohle zu tun. Das ist einfach, das ist der Mechanismus, wenn der Vertrag verlängert wird, dann wird da eine fixe Ablösesumme mit drin stehen. So, und dann geht's einfach darum, dass wenn er geht, dass sie noch eine entsprechende Ausbildungsgebühr kassieren und die wird dann aber auch im Rahmen sein, die sich ein Zweit- oder Erstligist dann auch leisten kann.
Ja, zum Beispiel der FC.
Zweitligist, ja.
Das hast du gesagt.
Warum lacht der Wagner?
Ich hab gar nichts.
Warum gesagt. Hast du Horst Held am Sonntag eigentlich nicht dann irgendwann auch mal gefragt, warum er eigentlich Terodde hat gehen lassen?
Weil er wurde von seinem Nachbarn das schon in der Pause gefragt. Dann hat er gesagt, er hat beim FC in der ersten Liga nicht funktioniert und er ist für ihn ein überragender Zweitligaspieler und ja, für den Spielstil, den sie spielen, kein Erstligaspieler. Man kann natürlich die Frage stellen, wie groß ist die Gefahr, dass ihr absteigt, dann hättet ihr ihn wenigstens. Aber um das nur mal einen kleinen Schweif in den Doppelpass zu machen, ich meine, ich habe ihn 3 oder 4 Mal nach einem Spielsystem gefragt und auch, ob seine Freundschaft zu Gisdol nicht irgendwann noch ein Problem werden kann, wenn keiner mitmacht in so einer Runde.
Ja.
Oder der ein oder andere Kollege dann sogar sagt, in Köln ist alles in Ordnung. Die FC-Fans sind total einverstanden mit dieser Ruhe. Ja, dann irgendwann musst du dann auch sagen, dann ist das Thema halt auserzählt.
Aber jetzt zurück in die dritte Liga, in der der FC ja noch nicht angekommen ist.
Thomas, hast du eigentlich mal irgendwie ein bisschen Werbung gemacht für uns im Doppelpass? Ich habe es nicht gesehen. Oder?
Natürlich. Ich habe
einen versteckten Hinweis.
Ich habe irgendwann Alfred Draxler einfach gefragt, wie er denn die Abwehrformation vom Hallischen FC findet. Und hab Marcel Reif musste ich erst mal erzählen, dass Lautern 2-1 gewonnen hat. Er ist ja großer Lautern-Fan. Also.
Ja, merkt man.
der hat doch mal für Lautern gespielt, auch ganz früher.
Ja, hat er in der Jugend, ja. Nein, der wusste, dass Lautern gewonnen hat, aber er wusste nicht, wo.
Kann man den nicht mal als Gast bekommen? Der kann doch bestimmt was zur dritten Liga sagen.
Ich finde ich bin großer Marcel Reif-Fan, aber ich glaube nicht, dass er von sich aus die Ambition verspürt, sich jetzt tief in die dritte Liga einzuarbeiten.
Aber lass uns kurz noch über Reif schwärmen. Er ist auch so im Laufe der Jahre, wenn auch so Kollegen dazu kamen, dann ist er mal schnell, wenn einer so lange dabei ist oder war wie er, ne? Gibt's ja auch mal die frechen Aussagen über ihn. Ich finde, rein sprachlich hat er sich immer dermaßen abgehoben und war auf einem Planeten unterwegs, wo keiner von uns mithalten konnte und deswegen immer Big Guy. Er hat nur manchmal das Problem gehabt, wenn er ein bisschen sauer war und mit einem Kollegen schimpfen musste, dass er manchmal die falsche Taste gedrückt hat und das dummerweise über den Sender mit rausgegangen ist. Da gab es so 2-3 Pannen bei ihm, die waren nicht so gelungen.
Dann lass uns doch mal zu einer nächsten Mannschaft kommen. Und zwar zum Tabellenführer Denn Ehre, wem Ehre gebührt, der erste FC Saarbrücken ist weiter vorne wieder, wir haben es schon gesagt, durch einen Last-Minute-Sieg gegen Dynamo Dresden. Yannick und ich, wir waren ja dort am Samstag in Saarbrücken.
Was für eine Quiche gab es eigentlich? Ah, was für eine Quiche? Was für eine Geschmacksrichtung?
Geschmacksrichtung Erdbeer. Nein, Gemüse.
Eine sensationelle Quiche.
Gemüse, Lauch, Zwiebel.
Und Salat. Mit
alles.
Mit Honigdressing, was war genau. Das? Irgendwie sowas, ne?
Honigsenf. Alles vegetarisch. Also wir haben das kulinarisch wieder auf ein gehobenes Niveau gebracht.
Ich bin demnächst in Saarbrücken, habe direkt den Personalplan geguckt, bin so nach rechts gegangen, Tim Froberg. So sehe ich ihn mag.
Boah, ich glaub, der Tim Froberg kann auch gut kochen.
Ah, der macht Lieferando.
Oh, ich muss mal gerade ganz kurz ran, weil meine Tochter, eine Sekunde, ich bin gleich wieder da.
Was ist bei Wagners los?
Becky quatscht mit seiner Tochter. Aber wir können ja schon mal nochmal von dem Ausflug erzählen nach Saarbrücken. Also es war schon wieder emotional in Saarbrücken. Also es ist immer wieder nett da, muss man schon sagen. Das Spiel war schon auch taktisch interessant. Hinten raus natürlich extrem emotional für Saarbrücken. Und es bewahrheitet sich ja mal wieder, dass der Mut in dieser Liga häufig belohnt wird. Und das würde ich auch jedem irgendwie raten, dass man immer irgendwie mutig sein sollte, in dieser Liga immer auf Sieg zu spielen, weil am Ende bringt das dann doch eher den Erfolg, als den Punkt zu sichern.
Und auch mehr Punkte, ne? Lukas Kwasniok hat es ja vorher gesagt, wenn man jetzt 4 Spiele nimmt, 2-mal Last Minute gewonnen, 2-mal Last Minute verloren, sind 6 Punkte. Wenn du nicht das Risiko gehst und 4-mal unentschieden spielst, hast du nur 4 Punkte. So einfach ist eigentlich die Rechnung.
Er hat seiner Mannschaft aber auch gesagt, nach dem Uerdingen-Spiel zum Beispiel, hinten raus, wir müssen noch reifer werden, wir müssen uns dann auch mal mit einem Punkt begnügen. Auf der anderen Seite, habe ich ja gerade auch erwähnt, habe ich sie in Duisburg gesehen. Führen 2-0, ist alles cool, du hast das Ding eigentlich im Sack und dann hat Duisburg 10 gute Minuten und es steht 2-2. Normalerweise emotional, mental, klarer Vorteil Duisburg. Aber die haben die Köpfe direkt wieder hochgenommen und falls der Trainer es verboten hat, hat es nicht funktioniert. Die haben nach vorne gespielt, da kam der Platzverweis positiv aus Sicht der Saarbrücker dazu, aber die Grundhaltung hat man gesehen, na gut, 2-2, wir spielen wieder nach vorne und sie haben sich belohnt, wie Yannick sagt.
Am coolsten fand ich übrigens die Reaktion bei uns im Ü-Wagen, weil ja alle Techniker da aus der Region da kommen und alle sind irgendwie FCS-Fans und dann ist der Ü-Wagen da fast explodiert in der Schlussphase, also das war schon wie im Fanblock dann da.
Ich wollte sagen, ist das natürlich, kannst du sowas natürlich auch erzwingen mit Impulswechseln, das haben wir ja letzte Woche erfahren von Markus, was das ist. Ich finde, das machen sie wirklich gut, aber für mich ist das natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Kwasniok ist für mich eine der, ja, ich kann ihn gar nicht beschreiben. Das ist für mich eine der unfassbarsten Gestalten in dieser dritten Liga. Das ist der personifizierte Ritt auf der Rasierklinge. Und entweder macht er eine riesen Trainerkarriere oder der stürzt irgendwann ab. Das ist für mich so ein Christoph Daum in klein. Also, überlegt euch mal, also der war beim KSC Jugendtrainer, da haben alle gesagt, na, der kann was. Dann kam der irgendwie nach Jena, war eigentlich schon abgestiegen und rettet sich mit 7 Siegen aus den letzten 8 Spielen. Wahnsinnig. Und dann ist er ja, glaube ich, fast so ein Stück weit auch durchgedreht. Hat die halbe Mannschaft ausgewechselt, wollte einen spielerischen Ansatz und ist ja so sang- und klanglos abgeschmiert, dass alles zu spät war. Und jetzt in Saarbrücken hat er eine gute Mannschaft, aber auch wenn du den siehst, der strahlt ja so viel Selbstbewusstsein ein. Die glauben dem alles, glaube ich. Die fressen dem aus der Hand. Die Frage ist immer nur, was passiert da, wenn es mal 1-2 Niederlagen gibt und es in eine andere Richtung geht. Dann wird es für so jemanden, das war ja auch Daumen, ihr könnt über Scherben laufen und was weiß ich nicht alles. Also das ist schon, nein, ich finde ihn eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit. Ich weiß nur nicht, wie lange du das als Trainer selber durchhalten kannst, ohne dass du irgendwann auch so ein bisschen verbrennst. Ihr versteht vielleicht, was ich meine.
Wo du gerade Daumen sagst, ich muss mich dran erinnern, ich habe den Daumen mal angeflaxt bei einem Training, hatte die ganzen Hütchen da aufgestellt und habe gesagt, Daumen, was soll das eigentlich mit den ganzen Hütchen da? Ne? Da hat der mich in die Mangel genommen, hat mir einen Vortrag gehalten. Ich konnte mir danach ein Leben ohne Hütchen nicht mehr vorstellen. Und der Kwasniok, gerade rund ums Pokalspiel gegen Leverkusen, da fand ich den extrem vollmundig. Das hat mir gar nicht gefallen. Und wir werden keinen Matchplan brauchen. Wir brauchen einen Schlachtplan. Dann hat ihn ein Reporter angesprochen, das wäre geistiger Dünnschiss. Also den hatte ich schon sehr in der Wahrnehmung auf dem Zettel unsympathisch. Und wenn ich ihn jetzt so mitkriege, auch näher dran seiend, muss ich sagen, da holt er mich immer mehr mit der Art auch ein, die du gerade beschrieben hast, Veggie. Aber das ist ein Galopp am Rande des Wahnsinns. Also krass.
Thomas, du hast gefragt, was wohl passiert, wenn die mal eine Durststrecke haben und mal ein paar Spiele verlieren. Das hat er ja eigentlich schon mit eingebucht und auch schon angekündigt. Er hat also schon, glaube ich, am Anfang der Saison gesagt, wir werden in dieser Liga auch mal chancenlos sein. Das wird alles kommen. Also insofern wird das dann nicht überraschend passieren.
Was ja ein großes Problem ist, oder was, das habe ich jetzt in der letzten Woche mitbekommen, in Saarbrücken ist ja bei den Fans die Erwartungshaltung anscheinend ja so immens groß, dass nach zwei Niederlagen direkt irgendwie alles in Frage gestellt wird. Das ist ja wirklich selten in Deutschland der Fall, dass es so krass ist bei einem Aufsteiger. Das ist irgendwie ein Faktor, gegen den das Team irgendwie ankämpfen muss in den kommenden Wochen. Weil eigentlich musst du ja diese Rolle spielen, wir sind Aufsteiger, wir sind überall Außenseiter und in der ersten Saison geht es für uns nur darum, irgendwie Spaß zu haben, drin zu bleiben und die Großen zu ärgern und eventuell oben heranzuschnuppern.
Aber das ist frech, das darf nicht sein, dass aus so einer coolen Leistung zu viel Anspruch wird. Das haben sie nicht verdient. Jürgen Luginger hat ja vor der Saison auch schon gesagt, wir haben einen höheren Anspruch, aber wie gesagt, das Umfeld muss schon aufpassen, dass das nicht zu viel Druck wird. Wobei die Frage ist, ob man sowas kontrollieren kann oder ob das einfach nur so die Eigendynamik des Fanfanatismus ist.
Und jetzt haben wir am Freitag das Spiel Viktoria Köln gegen Saarbrücken.
Oh ja.
Wer hätte das gedacht? Dass das mal so ein richtiges Topspiel ist.
Ich freue mich drauf. Ich darf da sein. Yannick hebt den Finger und ich hebe ihn auch. Sehr schön, Yannick.
Genau, wir sehen uns. Aber keine.
Aber ist ja typisch.
Kurze Anreise. Typisch,
keine Kiesstrecke. Ja, genau. Ja, danke.
Es gibt ein Duplo.
Mein Thementettel, den Yannick mir hingelegt hat, ist jetzt abgearbeitet.
Ja, ich.
Dresden,
ich würde noch ein Wort zu Dresden.
Nicht noch, oder?
Ach, natürlich. Ja, stimmt. Ja, das hatte ich schon verdrängt, weil die haben uns schon ein bisschen enttäuscht. Also da hatten wir mehr von erwartet. Und dann waren sie sehr, sehr passiv in Saarbrücken.
Ein bisschen finde ich sogar noch untertrieben. Also ich fand sie extrem mutlos, irgendwie überhaupt kein Selbstvertrauen, haben einzig und allein irgendwie auf individuelle Qualität gesetzt. Das sah man beim 0-1. Also bis zum 0-1 gab es überhaupt keine Torchance für Dresden. Dann dreht Stefaniak einmal auf, macht eine super Vorlage zur Führung. Und auch
das war allerdings sehr cool, ne?
Genau, das war schon richtig stark. Und wenn Diawosi in der zweiten Halbzeit das 2-1 macht,
ja.
Dann sagen sie, okay, wir fahren nach Hause, gewinnen das ganze Ding, aber schmucklos. Und dann sagt man, ja, im Stile einer Spitzenmannschaft. Aber in Summe, muss ich sagen, war das schon ein sehr enttäuschender Auftritt von Dresden. Und die müssen jetzt echt aufpassen in den nächsten Spielen. Wenn sie nämlich so weiterspielen, dann haben sie gegen 60 und Rostock keine Chance. Und dann klafft auch schon eine Lücke nach oben.
Haben natürlich auch das Spiel Pech, ne? Das hat Kautschinski in einem Spiel ja auch gesagt, dass du die Dinger da gerade in der 46. und 92. kassierst. Aber das kann ja letztlich keine Ausrede sein. Und natürlich ein Big Ding da, den Diawosi völlig frei vorm Tor. Das ist natürlich, ich finde den cool, den Diawosi, aber der ist halt kein Abschließer, sondern klassischer Außenbahn-Verrücktmacher.
Also auffallend war, wie mutlos eigentlich diese Mannschaft agiert hat. Da standen alle großen Spieler, alle Topstars, irgendwie alle Top-Transfers auf dem Feld und ja, von Power habe ich da nichts gesehen bei Dresden.
Ja, du hast auch das Gefühl, wir haben ihn ja so oft gelobt, für mich einer der herausragenden Drittligaspieler der letzten Zeit oder der letzten Jahre. Mai ist jetzt zurück, das ist seine Stadt, er ist der Kapitän. Ich habe ihn jetzt selber zweimal gesehen in der Saison und ich habe das Spiel Saarbrücken gegen Dresden in Teilen gesehen. Ich glaube, da stand er auch relativ neben den Schuhen. Er ist jetzt noch nicht in dieser Leaderrolle drin, weil er ja auch emotional jemand ist, der eine Mannschaft packen kann. Da hat, glaube ich, der ein oder andere bei Dresden noch im Moment mit sich einiges zu tun.
Ja, du hast ja immer davon gesprochen, dass sie den Schwierigkeitsgrad haben. Wir haben sie alle, glaube ich, relativ weit oben getippt, dass dieser Druck, jetzt punkten zu müssen, dann selber das Spiel machen zu müssen, gerade in den Heimspielen, dass das schon zu einem Ballast wird. Also im Moment passt das.
Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch die Herangehensweise sehen. Ne? Ich finde, du hast gerade, ich glaube, du warst es, Markus, du hast was Interessantes gesagt. Wenn du dieses Spiel mit Glück 2-1 gewinnst, dann sagen alle, das war im Stile einer Spitzenmannschaft. Wenn du nur einen Punkt holst, dann sagen alle, naja gut, in Saarbrücken einen Punkt, obwohl die ja im Moment wirklich selbst eine Spitzenmannschaft sind. Und wenn du es dann noch verlierst, ist die Kritik umso härter. Also das sind manchmal Nuancen. Von der Leistung her wäre ein Sieg nicht verdient gewesen. Aber das macht ja auch was mit dir, wenn du dann in der Zeit liest, oh, Dresden läuft den eigenen Ansprüchen hinterher, selbst ein Unentschieden wäre dann schon kein Erfolg. Das ist ein ganz anderer Druck, als wenn du ab und zu mal ein Heimspiel im Abstiegskampf gewinnst und eigentlich in jedem Spiel ums Überleben kämpfst. Also das ist, man würde sagen, wenn du oben spielst, ein positiver Druck. Dennoch ist das für so eine Mannschaft schwierig. Du sagst gar nichts mehr, Tobi.
Nee. Ich glaube, der scharrt schon mit den Hufen fürs Quiz. Ich will aber noch zwei Trendwenden platzieren. Fand ich schon auffällig, dass Magdeburg sich gegen Bayern befreit, Befreiungsschlag für Hossmann und dann direkt hinterher Begnadigung von Jasula und Bertram. Das heißt, die rufen irgendwie eine ganz andere Laune aus jetzt gerade. Ja, und ich meine, den ersten FC Kaiserslautern sollen wir nicht mehr breit thematisieren, aber wenn Jeff Salbene sein erstes Spiel gewinnt, dann müssen wir es doch erwähnen, oder? Im siebten Anlauf und neuntes Spiel in der Saison für den FCK, aber da dann auch wirklich haarscharf und mit reichlich Spielglück hinten raus.
Was sagt ihr denn zur Personalie Ottmar Schalk? Das würde mich schon mal interessieren.
Ja, also da stand ich erstmal extrem auf dem Schlauch. Den Namen hatte ich, konnte ich erstmal nirgendwo verorten. Dann habe ich gesehen, dass er lange in Sandhausen war. Mir ist direkt das Alter aufgefallen. 63 Jahre finde ich irgendwie alt. Also jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ich dachte, man holt sich irgendwie was Jüngeres.
Das ist jetzt böse gegen Markus.
Also jetzt wird er unverschämt.
Markus ist doch kurz vor 50.
Wir sind gleich alt, Veggie.
Ja, deshalb habe ich es doch gerade gesagt.
Du kannst auch mit 77 noch US-Präsident werden. Da wirst du mit 63 wohl auch einen Verein irgendwie unterstützen können.
Aber ich glaube schon, der Vorname Ottmar deutet doch schon eine gewisse Altersklasse an. Ich bin doch froh, dass ich nicht Ottmar Höhner heiße.
Ich finde es insofern erstaunlich, weil er hat in Sandhausen echt gute Arbeit gemacht. Aber das ist halt so ein Umfeld, ne? Da bist du gewachsen mit der Verbandsliga Nordbaden irgendwie bis in die zweite Liga. Und der Ottmar, der wird da schon alles machen. Und jetzt gehst du in so ein brodelndes Umfeld wie Magdeburg, wo du ja auch landsmannschaftlich irgendwie so als Nordbadener so auch vom Dialekt so gar nicht reinpasst. Das, also nur auf das erste Ding aufeinander gelegt, passt es irgendwie nicht. Aber da er sehr gute Arbeit über Jahre in Sandhausen gemacht hat und sehr gut vernetzt ist in der Branche, könnte es klappen.
Ich bin gespannt. Also ich konnte ihn nicht verorten, wie gesagt. Ich schaue mir das erstmal an, die ersten Wochen.
Ich fand noch lustig, ich glaube in der Berliner Zeitung, Mike Franz wurde zitiert, der erstmal gesagt hat, Magdeburg fährt gerade mit 180 Kilometern gegen die Wand. Und er selber stand ja ziemlich in der Kritik und ganz lustig, er hat gesagt, im Sommer haben sie beim Club 15 neue Spieler geholt, ich war aber schon seit 4 Monaten weg, also kurze Grüße vom ehemaligen Sportdirektor.
Der macht jetzt irgendwas in Versicherungen, Mike Franz.
Magdeburg übrigens Samstag in Kaiserslautern, also
da bin ich, ohne Kiech.
Mit wem?
Mit Strassi. Wir waren zusammen, wir wollten eigentlich mit dem Zug fahren und dann haben wir uns entschieden, weil das Bockbistro in diesen Zeiten nicht auf hat, dass wir noch im Auto fahren.
Da gibt es ja auch mehr zu essen, ne?
Ja, und fürs Protokoll noch, das Spiel von Meppen, das nächste, ist auch wieder abgesagt worden bei den Bayern. Also, das wird eine Mammutaufgabe für Meppen. Jetzt ganz unten und hinken ordentlich hinterher. Mal schauen, wie das weitergeht. Sollen wir dann endlich zum Quiz gehen?
Ja, endlich.
Ne, du wolltest doch noch sagen, warum ich der Sechsfache bin.
Das können wir nur wirklich nächste Woche machen, oder?
Ja, wirklich. Das machen wir in aller Ausführlichkeit nächste Woche. Und dann erzählst du uns auch mal von deiner WG-Zeit mit Wolf Fuß. Vielleicht ist dann Marcel Reif ja auch schon mit dabei.
Ich wollte morgen mit Cedric Pick Golf spielen, da kann ich dann auch mal was drüber erzählen. Mit falscher Hose.
Gott, ist das eine Folge, ey, ist unfassbar, wirklich.
Ach Gott, ey. Dann beenden wir jetzt diese Folge mit dem großen Kultquiz. Wir spielen wieder. Warte,
kurzer Zwischenstand. Markus 2, Veggie 1, ich 1.
Die gewohnt souveräne Führung.
Ja. Ja. Aber warum machst du eigentlich immer Spiele? Wir wollten doch mal Verein machen.
Ist ja ich hab doch schon mal einen Verein gemacht.
Ja.
Es gibt halt mehr Spieler als Vereine, ist mir aufgefallen. Deswegen nehme ich häufiger einen Spieler.
In der dritten Liga, okay. Ja, okay, gut.
Also kurz zur Erklärung nochmal, es ist so ein bisschen, wer bin ich? Ich nenne ein paar Hinweise und wenn ihr es wisst, dann
Stopp.
Macht bitte deutlich, genau, erkennbar, dass ihr es wisst und dann klären wir in aller Ruhe, ob das die richtige Lösung ist. Man hat nur einen Versuch. Letzte Woche waren wir sehr beeindruckt von Markus, da hat er sehr schnell gewusst, dass es, wer war es eigentlich nochmal?
Tomaschke. Ja. Seid beruhigt, das wird nicht wieder so kommen. Aber man muss Stopp sagen, das ist wichtig.
Ja, so, los geht's. Ich bin 1991 geboren.
Du?
Ich, der gesuchte Spieler. Ich besitze einen Rottweiler. Ich stand in dieser Saison in allen 8 Partien meiner Mannschaft auf dem Platz. Ich habe auch schon ein Tor geschossen.
Na klasse.
Für einen meiner... Hat sich da jemand gemeldet? Nee. Für einen meiner Ex-Vereine habe ich auch schon im DFB-Pokal getroffen. Aktuell spiele ich bei meinem 4. Profi-Club. Hier ein paar meiner Ex-Trainer. Wolfgang Wolf, Lukas Kwasniok, Sascha Hildmann. Ich habe mein Fachabitur in Metalltechnik gemacht. Ich habe auch mal gegen den ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi gespielt. Denn ich bin 6-facher Nationalspieler. Mein erstes Probetraining als Jugendlicher machte ich bei Union Berlin. Ich habe aktuell die Rückennummer 10. Mein aktueller Trainer, ihr wisst es wirklich nicht, ich habe nur noch einen Hinweis. Mein aktueller Trainer ist US-Amerikaner.
Stopp. Ach scheiße.
Ja, eigentlich kannst du nichts verlieren.
Scheiße, wer ist das denn nochmal? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Scheiße, zu früh. Scheiße.
Wieso zu früh? Weil du es jetzt nicht weißt, oder wie? Es kommen mir keine Hinweise mehr. Es sei denn, ich google noch schnell welche. Moment.
Ja, aber du musst ja jetzt irgendwas, musst du ja sagen, oder?
Ja, ich habe gedacht, ihr wisst das längst.
Wer kann das sein?
Also, ihr kennt doch jetzt den Verein?
Stopp. Nee. Der Verein ist... Moment. Der Verein... Die 10 hast du gesagt.
Ja, aber Moment. Ihr müsst jetzt,
der Verein ist der FSV Zwickau. Und die 10... Hey, hört ihr mich?
Ja.
Manfred Starke. Der hat irgendeine afrikanische Nationalität.
Was soll ich sagen?
Der hat die 10.
Das ist richtig. Es ist Manfred Starke. Für Namibia hat er gespielt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, was Markus hier abzieht, ist richtig stark.
Nochmal Glück. Vielleicht hilft mir mal, dass das dann nicht nur mit Wissen oder historisch, zum Beispiel, Gweggy, gegen dich habe ich mit allen Geschichten oder geschichtlichen Aspekten Ostvereine nicht eine Mini-Chance. Aber wenn du natürlich die Spieler siehst und Rückennummer und Verein, dann kann es natürlich sein. Ja.
Wie würde man und in Saarbrücken sagen? Markus, bitte? Du Geiler.
Aber dann als Kommentator schreibt man sich ja auch die kleinen Zettelchen auf und da steht dann drauf, Rottweiler zum Beispiel.
Nee,
und da Yannick im Ü-Wagen sitzt und ich als Moderator fühle ich mich beschissen. Ich erkenne das nicht an, ich habe geführt und deshalb wird das Ding jetzt abgebrochen. Ich habe gewonnen.
Genau, zu Recht.
Stop the count.
Aber das mit dem Rottweiler wusste ich nicht. Wo hast du das denn her?
Von seiner Instagram-Seite.
311, stark, muss man ehrlich sagen.
Da lohnt es sich mal vorbeizugucken, übrigens auch auf unserer Instagram-Seite, denn wir sind aktuell bei 390 Followern und sagen wir mal, der 400. wird mindestens nächste Woche namentlich erwähnt.
Mindestens.
Und der 1000. kriegt von Yannick das Quiche-Rezept zugeschickt.
Ja, das kann ich machen.
Der 1000.
Vielleicht auch der 400. schon. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Kurz noch abklappern, wer wo ist am Wochenende. Ein bisschen haben wir ja schon was erzählt.
Freitag B-Win Topspiel mit Markus Höhner und Konstantin Klostermann. Viktoria Köln gegen Saarbrücken.
Das ist schon gut, ne? Zumal Viktoria am Montag echt gut gespielt hat. Risse kommt, findet statt erstmals. Das war schon auch ein gutes Statement.
Saarbrücken zu Gast bei California.
FCK gegen Magdeburg.
Eine Krise geht weiter.
Ich fahre nach Wiesbaden gegen den FSV Zwickau.
Wer hat denn da die Nummer 10?
Weiß ich nicht, ich bin ja kein Kommentator und muss mir nicht die Rückennummern merken. Nächste Woche versprochen, Thomas, wird es für dich auch wieder ein bisschen einfacher.
Ich glaube jetzt, dass Markus schon nicht mehr von oben zu verdrängen ist.
Die Saison ist auch noch lang, jetzt machen wir noch keinen Abgesang. Dann war das jetzt die Folge 45 vom Audiobeweis, powered by Sport1. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis, kommt doch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Wir versuchen da auch jetzt irgendwie ein bisschen mehr passieren zu lassen. Das ist immer doch recht stiefmütterlich behandelt worden von uns. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bleibt negativ. Ciao.
Also,
schöne Woche euch.
Schöne Woche.
Gehabt euch wohl.
Audiobeweis. Der Dritte Liga-Podcast.